Und ich finde es gerade, das ist eine wichtige Rückmeldung an Kinder zu sagen, weißt du, ich wollte immer Kinder erziehen, wo ich nicht schimpfen und nicht schreien muss und dass ich jetzt schimpfe und schreie oder eine Tür zuhalte, das ist für mich richtig, richtig anstrengend. Und ich finde es total doof, so wollte ich es nicht haben. Aber Mauselein, ich bin total bereit, es zu tun, weil ich glaube, dass wir das gerade brauchen. Und das strengt mich an. Aber wenn du das brauchst, hole ich es aus dem Werkzeugkoffer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt.
Hallo Elke. Guten Morgen, Christine. Du guckst mich so fröhlich an.
Ich bin auch immer fröhlich. Ich bin Alfred Jodokus Quack.
Gibt's den noch?
Den gibt's noch. Ich singe den manchmal mit meinem Kleinsten, weil unser Kleinster ist so ein Spaßminister, weißt du? Das ist unser Spaßminister.
So jemanden braucht man in der Familie.
Wirklich?
Ne? Ein glückliches, fröhliches Etwas.
Den kannst du, egal wie schlimm der weint, du kannst ihn immer zum Lachen bringen, wenn du irgendeinen Scherz sagst. Und dann sagt er immer, ach Mama, dann lacht er kurz, so 30 Sekunden und dann fängt er wieder an zu weinen.
Bei 30 Sekunden Lachen, ich weiß, was mein liebstes Twitbit ist, was ich so verteile, wenn ich Stressworkshops mache.
Ja.
Ich muss das kurz einmal richtig einleiten. Liebe Christine, was glaubst du, wie lange musst du joggen, um von deinem Stress runterzukommen?
5 Jahre.
Nein, also. Dann sagen die meisten Leute, ja, so 20 Minuten. Und dann sage ich immer, was glauben Sie, wie lange müssen Sie lachen, um den Stresslevel auf 0 zu senken?
Sag mal.
2 Minuten.
Oh.
Und das ist immer die Reaktion, das fällt mir bei 30 Sekunden Lachen ein. Wenn dein Sohn das 4-mal am Tag hinkriegt, dann müsste es bei euch total entstresst sein. Also wenn man einen Spaßminister hat, kräftig mit Lachen hilft.
Oder?
Ja, absolut. So, ja, was machen wir jetzt? Gut.
Was machen wir jetzt? Wir kümmern uns um weniger spaßige Minister, nämlich wieder mal um Pubertiere. Ich bin gespannt, wie er so in der Pubertät wird. Jetzt ist er 4. Der Spaßminister wird irgendwann auch den Spaß verlieren, vermute ich. An mir zumindest.
Zumindest ist er dann resistent gegen Drogen, weil er sich selber erheitern kann.
Ach, guck mal. Das ist doch mal eine schöne Aussicht
auf
meine Zukunft, auf meine drogenfreie Zukunft. Ja, guck mal. Also, ich lese mal vor. Und weißt du, was mich besonders gefreut hat? Der Anfang, pass auf. Hallo zusammen. Ich bin Neuhörerin. Vor 3 Wochen war ich mit meinem mittleren Sohn auf Reha auf Amrum. Dort hatten wir Eltern eine Schulung zum Thema Pubertät. Bei der kam auch der Gedanke auf, es gibt doch bestimmt Podcasts zum Thema Erziehung und Pubertät. So bin ich bei euch gelandet und fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden.
Und ich finde, wir sollten echt mehr zu Pubertät machen, oder?
Ja, machen wir ja jetzt. Verbunden mit dem unerfüllbaren Wunsch, hätte ich euch doch schon früher entdeckt. Und das finde ich so bezaubernd. Aber ich denke das auch manchmal. Hätte ich manche Sachen schon früher gewusst, die ich jetzt so von dir höre, echt. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt und das ich bisher nicht gefunden habe, ist, 2 meiner 3 Kinder, die 9, 12 und 14 sind, machen mich gerade sehr hilflos. Meine Tochter 9 tritt mir regelmäßig vors Schienbein, wenn ihr etwas nicht passt. Auch wenn ich Stopp sage, hört sie nicht auf. Ich will keine Verbote oder Maßnahmen aussprechen und auch nicht zurücktreten. Wenn ich frage, was sie will und wie ich ihr helfen kann, kommt die Antwort ein Pferd und nichts zum konkreten Thema. Mein Sohn 12 bekommt, wenn etwas nicht so läuft, wie er will, Wutanfälle, wirft mit Sachen rum, versucht Dinge zu zerstören. Auch hier spreche ich keine Verbote aus, sondern sage, er soll aufhören oder raus in den Garten gehen und draußen seine Wut abarbeiten. Ich weiß nicht, wie ich ihn anders spiegeln kann. Was du gerade machst, ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich in dem Moment richtig ohnmächtig und ich weiß nicht, wie ich sie aus der Wut- und Hausschleife rausholen kann. Später spreche ich mit meinen Kindern nochmal drüber, dann ist die Einsicht oft groß. Meine Kinder kommen dann auch oft und sagen, wie leid es ihnen tut, aber für den vergangenen Moment hilft es mir nicht. Über eure Ideen und Gedanken würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße.
Das wäre jetzt was für unser Webinar gewesen, ne?
Ja.
Also weil das nichts mit Pubertät zu tun hat. Da müssen Grenzen. Wir die Überschrift ändern. Genau. Aber für die, die nicht beim Webinar waren, vielleicht dann nochmal als Refresher. Ich muss wirklich ein bisschen erschauernd mit dem Kopf schütteln, wenn sie schreibt, dass ihre Tochter ihr vors Schienbein tritt und dann auf kein Nein hört und die Mutter sagt, ich möchte aber auch nicht, das schreibt sie nicht, zurücktreten.
Na, oder? Sie sagt ja schon, sie sagt Stopp. aber dann hört das Kind nicht auf. Ja, aber das Stopp scheint nicht zu funktionieren.
Dann ist es kein Stopp, erstens. Und es ist eben, ich sag mal ehrlich gesagt, für 9- und 12-Jährige wirklich unangemessenes Verhalten, dass wenn so Kindergartenkinder sich noch nicht so richtig im Griff haben und noch ausprobieren, was passiert, okay. Mhm. Aber mit 9 und 12 finde ich das ausufernd.
Ja, ich würde auch sagen, entweder gibt es hier ein Problem auf Kinderseite, was behandlungswürdig ist, also dass das Kind wirklich absolut sich nicht regulieren kann. Oder es gibt wirklich das Problem, dass bisher, sie sagt ja auch, sie will keine Verbote oder Maßnahmen aussprechen, das ist in diesem Moment aber absolut angebracht.
Aber ich muss mich jetzt mal kurz verwundern, jetzt können wir sie ja leider nicht fragen, aber ich höre das ja öfter von Eltern, ich verstehe manchmal nicht so richtig, was schlimm gefunden wird an Verboten und Maßnahmen.
Aber das ist super, weil mich das auch, das haben wir ja auch im Webinar schon mal drüber gesprochen, aber der Unterschied zwischen Konsequenz und Strafen ist auch nochmal ein ganz wichtiger an der Stelle. Es ist ja nicht so, du hast mich jetzt gegen Schienbein getreten und jetzt darfst du eine Woche nicht Fernsehen gucken, weil überhaupt kein Zusammenspiel.
Also weißt du was, es ist ehrlich gesagt gar keine Erziehungssituation in dem Sinne, sondern es ist ein einfaches Wahren von meiner persönlichen Integrität und
Selbstverteidigung.
Keiner tritt mir vors Schienbein. Also ich sag mal, ein Zweijähriger nicht, der probiert das natürlich und muss dann eine Antwort erhalten. Aber es gibt, und da, also mir würde gar nicht einfallen, außer ich wäre gewalttätig den Kindern gegenüber, mit welchem Recht oder welcher Begründung die mich treten oder hauen sollten. Das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Das sind alles so
ab
Dinge.
Welchem, du hast ja gerade gesagt, das ist dem Alter unangemessen. Ab welchem Alter würdest du sagen, es ist absolut unangemessen? Weil wie du sagst, ich kenne das auch. Und ich kenne das auch noch von einem Dreijährigen. Und vielleicht auch noch mal aus so einer Situation heraus mit vier, nee, eigentlich nicht. Drei ist bei uns, glaube ich, die Grenze gewesen, wo das dann absolut klar war, dass nicht gehauen wird.
Genau. Also ich glaube nicht, dass es da ein Alter mit Monaten und Stunden gibt, was du festsetzen kannst. Aber ich sage jetzt mal ganz grob, das ist Kindergarten. Mhm. Na, also im Kindergarten kann das noch unklar sein. Und ich würde jetzt mal über den Daumen gespuckt sagen mit 5.
Ja.
So. Jetzt mal zurück zu dieser Mutter. Und die hatten 9- und 12-Jährigen, die ihre Wut nicht im Griff haben. Mhm. Und das in Ordnung finden, die Wut an ihrer Mutter auszulassen. Mhm. Und da würde ich mal mir die Beziehungsgestaltung angucken und sagen, wie ist es zwischen uns zustande gekommen, dass du denkst, ich wäre dein Boxsack?
Ja.
Genau. Und also dann eigentlich darüber hinaus sagen, welche Wutäußerung ist bei uns angemessen und okay? Und wo ist eigentlich absolut deutlich, unter keinen Umständen überschreitest du die Grenze meiner Körperlichkeit?
Ja.
Und das hat dann nichts damit zu tun, darf ich den Kindern das zumuten? Ich treffe immer wieder auf Eltern, die sich ihren Kindern wie so ein Bettvorleger zu den Füßen legen und dann verwundert sind, dass die Eltern oft wie ein Bettvorleger behandeln, drauftrampeln, sich die Füße abwischen und weitergehen.
Werbung.
Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch.
Nun ist sie ja Neuhörerin, deswegen ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir total der Ansicht sind, dass man jederzeit das Ruder rumreißen kann. Und da ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, sondern das kann man.
Nein, das ist um Gottes Willen.
Genau, aber das ist Hopfen, ja, ne, so dieses, das hat sich jetzt vielleicht
nicht
so angehört am
überhaupt
Anfang.
Überhaupt nicht Hopfen und Malz verloren, aber dringender Handlungsbedarf.
Ja.
Und ich vermute, nicht auf Seiten der Kinder, sondern dringender Handlungsbedarf auf Seiten der Mutter. Und das, glaube ich, hat was mit einer Innenschau zu tun und der Frage, mal zurück, habe ich ja gerade gesagt, was ist eigentlich an Verboten so schlimm? Was ist daran so unzumutbar, meinen Kindern zu sagen, ich will das nicht und dies und jenes ist erlaubt und dies und jenes ist ein rotes Tuch. Kommst du nicht dran vorbei. Und das hat was damit zu tun, jetzt, ich kann mir die Situation, müssen wir uns jetzt ausmalen, ja. Also die Tochter ist wegen irgendwas aufgeregt. Mhm. Oder die Mutter hat ihr gesagt, sie soll irgendwas tun. Und dann ist ja eine gute Frage, dann wird die sauer. So, und dann geht die auf ihre Mutter los und tritt.
Mhm.
Und dann wäre davor die Frage, also die Mutter, nehme ich mal an, kennt ihre Kinder und weiß, bei was die sich aufregen. Also mit wie viel Vorlauf gehe ich das an und sage, pass mal, also es wäre ohnehin ein generelles Gespräch, wenn die Kinder kommen und sagen, es tut mir so leid. Sagen, es kann dir gerne leid tun, ich brauche ein anderes Verhalten in Zukunft.
Mhm.
Und ich möchte mit dir sehr genau einen Ablauf besprechen, den wir in Zukunft einhalten werden.
Mhm.
Und das würde bedeuten, wenn du dich aufregst, ist zwischen uns beiden die Tür zu. Du kannst dich gerne mit dem Stuhl vor die Tür setzen und ich mich auf die andere Türseite setzen. Du kannst mir gerne alles Mögliche erzählen. Ich höre es mir auch an. Du kannst auch gerne vor dir hinschreien. Aber es gibt zwischen uns null körperlichen Kontakt. Gar nicht und null.
Mhm.
Und auch die Frage von der Mutter, was hält sie ab davon, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen?
Mhm.
Also jetzt ohne fluchtartig das Wohnzimmer zu verlassen.
Aber sie schreibt ja auch so, sie fragt dann in der Situation, was sie will und wie ich ihr helfen kann. Also sie fragt ihre Tochter, was sie will und wie ich ihr helfen kann.
Ja, die ist ja gar nicht mehr.
Aber das ist die falsche Frage.
Ja, die ist auch
die Frage ist ja, was brauche ich gerade? Wie kann ich mir helfen in dem Moment, oder?
Also, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich mich so aufrege wie die Tochter, dass ich bereit bin zuzutreten, das passiert jetzt in meinem Alter nicht mehr so oft, ne? Aber da bin ich ja nicht mehr ansprechbar für, was brauchst du jetzt? Da habe ich ja die
Pferd finde ich eine gute Antwort.
Nein, das Terrain der Vernunft längst verlassen.
Ja,
genau.
Es gibt doch da auch so eine Faustregel, irgendwie 20 Minuten lang feuert das Hirn dann komplett irgendwelchen.
Nee, 20 Minuten ist zu lang, so lange macht es das.
So lange macht es
das.
Wie lang? Genau,
das geht
sag
viel
mal,
schneller.
Wie lange feuert das Hirn so, dass du gar nicht ansprechbar bist in so einer Situation, wenn du dich nicht beruhigen kannst?
Naja, also sag ich mal, im Gebrauchsfall 2 Minuten.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt haben wir relativ, also es ist relativ schnell, ist der Impuls vorbei und es wird dann eine Entscheidung. Also das kennst du aus dem Straßenverkehr, der Impuls, auf die Hupe zu drücken, weil du dich so erschreckst und was so doof findest.
Ja.
Das ist ein Impuls.
Ein paar Sekunden, ehrlich gesagt.
Richtig.
Ne? Und dann
dem
ist es,
anderen,
jetzt gebe ich es dem.
Richtig.
Und dann.
Das ist dann eine Entscheidungsfrage. Und wenn man nicht aufpasst, eine Charakterfrage. Ja, also aber irgendwann übe ich mir etwas ein.
Mhm.
Und das hört sich eher so an, als ob die Kinder sich mit ihrer Mutter einen Tanz eingeübt haben, mit dem keiner glücklich ist.
Mhm.
Mutter nicht, die Kinder sind damit auch nicht glücklich. Ich kenne keine Kinder, die das cool finden, wenn sie ihrer Mutter vor das Schienbein treten.
Finden sie
können.
Auch nicht, die entschuldigen sich ja danach.
Ja, genau. Wieder, ne? Und eigentlich finde ich, daran wird nochmal so deutlich, wie wichtig das ist, dass die Mutter lernt, das zu verhindern, auch um die Kinder davor zu schützen, ihre Mutter so abwertend zu behandeln.
Ja.
Das, so, und dafür muss ich echt früh eingreifen. Es ist ja eh der Trick an Grenzen. Gar nicht erst zu warten, bis meine Grenze erreicht ist. Wir wohnen ja in Hamburg. Wenn wir nach Dänemark fahren, dann ist da ein Schild. Letzte Tankstelle vor der Grenze. Dann ist da ein Schild. Muss 80 fahren, 50, 40. Wir sind nicht auf einmal ist da die Grenze, sondern wir werden lange darauf hingewiesen und dann ist da die Grenze. Und es hört sich in der Familie so an, als ob die Grenze wahnsinnig schnell und zackig erreicht ist und da nicht gehalten werden kann.
Mhm.
Also viel, 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 viel früher. Und es sind ja große Kinder. Verabreden, das ist nicht, tut euch nicht gut, es tut mir nicht gut, es tut uns nicht gut. Ich werde in Zukunft dieses und jenes tun und zwar immer und auf jeden Fall. Und sobald ich höre, dass du lauter wirst, gehst du in dein Zimmer und ich gehe ins Wohnzimmer. Und erst wenn du wieder leise sprechen kannst, erst dann kannst du bei mir klopfen und wir reden. Und nein, ich muss in dem Gefühl nicht bei dir sein und dir das Händchen halten. Das musst du lernen, dich zu regulieren. Und es ist nicht mehr mein Job.
Weißt du, wie sich das hier auch ein bisschen für mich anhört? Als wäre da so ganz viel Verunsicherung durch dieses, du musst bedürfnisorientiert begleiten, Gefühle begleiten, du musst den Rücken streicheln während des Wutanfalls. Bisschen klingt das für mich so. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sie das falsch verstanden hat, was Bedürfnisse so sind, ne? Und ich habe ja kein Bedürfnis, meine Mutter zu schlagen. Ich habe auch kein Bedürfnis, dass ich gefragt werde, was ich brauche, wenn ich Menschen scheiße behandle, so, ne? Sondern da gibt es ja ganz andere Dinge, Bedürfnisse. Und
also was die Kinder haben, ist, die haben keinen zivilisierten Umgang mit ihrer Wut gefunden. Mhm. Und
wie kommt sowas? Also wie kommt sowas zustande, um da mal so ein bisschen
Wurzeln zu finden? Ja, die Frage ist immer, wer ist für was zuständig bei uns in der Familie? Und bei den Kindern zu installieren, ich merke, wie du dich fühlst, aber du bist für deine Gefühle zuständig und du musst dich ergreifen und lernen, dich in eine Form zu bringen. Und also es wird in der Pubertät ja alles nochmal wieder durchgearbeitet, aber es gibt ja durchaus adäquate Mittel, meine Wut zu zeigen, die in jeder Familie unterschiedlich sind. Also aus der Familie, aus der ich komme, war das ganz normal, die Türen zuzudrücken. Donnern. Und zwar richtig mit Karacho. Und das war ein adäquates Mittel, einen Streit zu beenden und zu zeigen, wie wütend man ist. Das ist in anderen Familien bestimmt nicht erlaubt, aber bei uns war das so. Und es hat, ich sage mal, sehr geholfen. Mhm. Ich habe mir das erst als erwachsene Frau abgewöhnt, als mein Mann gesagt hat, das ist für mich jedes Mal wie eine Ohrfeige. Mhm. Das fand ich bestürzend. Da musste ich ein bisschen üben. Aber ich mache es jetzt nicht mehr, ne?
Außer du willst Ohrfeigen.
Ja, ich sag mal, meine Tochter, also wirklich, die hat bei uns, wir haben so eine Schiebetür, die hat die, wenn die wütend war, so ins Schloss krachen lassen, dass man da jetzt so richtig kleine Risse sieht zwischen Türrahmen und Wand. Ich glaube, das findet mein Mann schlimmer als ich. Ich habe gedacht, naja, gut, okay. Dann ist die Treppe hochgetrampelt und hat geschrien, ihr habt mein ganzes Leben zerstört. War nicht schön. Aber ich fand es in Ordnung, ihre Wut so zu äußern. Mhm. So, und das ist für jede Familie eine Herausforderung. Was ist bei uns erlaubt und okay? Wie viel Raum lassen wir? Und ab wo sagen wir, unter keinen Umständen, meine Liebe, das machst du genau einmal. Mhm. Also man hätte ja auch, hätte ich es jetzt nicht in Ordnung finden können, sagen können, so, spuck mal dein Taschengeld aus, der Tischler muss kommen und das hier wieder ordentlich machen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Mhm. Also, meine Frage zu der Familie, was ist bei uns eigentlich angemessen, was erwarte ich von den Kindern und was bin ich bereit, da auch durchzusetzen und sagen, nein, wir haben das verabredet, euch zuliebe und uns und mir zuliebe und das setze ich jetzt auch durch, da ist deine Tür oder ich gehe ins Wohnzimmer und schließe die Tür hinter mir.
Und was mache ich jetzt, wenn das Kind, jetzt mal ganz blöd gefragt, gegen die Tür donnert oder irgendwie sich selbst in Gefahr zu bringen scheint oder so gegen die Tür drückt oder so.
Das sind zwei Fragen.
Ja, gut. Okay.
Wenn das Kind sich selbst in Gefahr bringen sollte, muss ich eingreifen.
Ja.
Ja, also wenn sie ihren Sohn raus in den Garten schickt und er legt sich, keine Ahnung, dramatischen Strick um den Hals in seiner Garten, da muss sie natürlich eingreifen.
Ja.
Ne? So, aber wenn die Tochter einfach nur gegen die Tür drückt mit 9, dann wäre die Mutter gehalten, die Tür zuzuhalten, in dem inneren Wissen, es tut dir nicht gut, es tut mir nicht gut.
Okay.
Und das ist die Grenze, die ich gerade halten kann. Wenn sie es in sich findet, schweigt sie dabei.
Mhm.
Genau.
Ich kann mir so vorstellen, dass diese Körperlichkeit für Eltern super schwer ist. Ja. Weil mit Gewalt quasi eine Tür zuzuhalten, die mein Kind wiederum mit Gewalt versucht zu öffnen.
Also
ich kann dir sagen, ich kenne die Situation, ja, die hatten auch. Wir schon mal. Ja.
Lieber ich drücke die Tür zu, als meine Tochter tritt mir gegen mein Bein.
Ja, das tut uns beiden besser.
Richtig, also immer mit dem im Sinn habend. Es ist für meine Tochter richtig schlimm, mir vors Bein zu treten.
Ja.
Das ist, also meine Tochter tut sich damit selber ein Leid an. Mhm. Und nicht nur, also wegen der, weil ich einen Schmerz habe, sondern weil es ihr nicht gut tut, so mit mir umgehen zu dürfen.
Ja.
So, und dann ist in diesen eskalierten Streitigkeiten gibt es keine guten Lösungen. In den eskalierten Streitigkeiten gibt es annehmbare Alternativen. Und ich glaube, auch so, aus so diesen Streitigkeiten geht keiner mit Gold und Glitzer bestreuselt wieder heraus, sondern man geht aus sowas immer echt erschöpft heraus. Das ist erschöpfend und richtig anstrengend.
Ja, voll.
Und es ist auch was, was einen dann eben zu Tränen rührt, weil man sich, weil es auch so was Besudelndes hat und man fühlt sich danach echt gescheitert, ne?
Also, aber wo wir in dieser Situation danach gerade sind, habe ich auch nochmal so eine persönliche Frage, weil ich das total interessant finde, gerade mit so großen Kindern. In dem Moment danach, ne? Ich möchte schon noch sagen, was es mit mir gemacht hat, wenn es meine Grenzen übertreten hat, ne? Ich möchte schon sagen, hör zu, wenn du sowas zu mir sagst, ich habe letztens zu meinem Sohn gesagt, wenn du sowas machst, das fühlt sich wie Liebeskummer für mich an in dem Moment. Mhm. Im gleichen Moment habe ich gedacht, dieses, du hast die Mama aber traurig gemacht, will ich eigentlich gar nicht machen. Aber es ist das, was wahr ist. Er hat mich in dem Moment traurig gemacht. Ich finde es voll schwierig, diese Balance zwischen, du hast mich traurig gemacht oder ich lüge dich an und sage, du kannst meine Gefühle nicht so sehr verletzen. Ich stehe hier wie ein Baum. Kannst du da mal was zu sagen? Weil das finde ich echt einen spannenden Punkt.
Also ich glaube, das ist eine Frage des Zeitpunkts, ne? Wann spricht man darüber? Und also jetzt mal danach, wenn es sich beruhigt hat, sind ja beide wahrscheinlich erstmal ganz schön erschöpft. Ich finde, da brauchen wir auch nicht groß reden. Kann man sich vertragen und gut. Ich glaube, die Frage von wie fühle ich mich und wie fühlst du dich, das wäre ein Gespräch, wenn man nicht mittendrin steckt und ein bisschen analytischer drauf blickt und sagt, pass mal auf, das ist das Problem, was wir lösen müssen. Ich möchte mich so nicht fühlen. Mhm. Ich kann dir das Gefühl nicht abnehmen, was du dann hast. Aber ich möchte dieses Gefühl von dir nicht hervorgerufen bekommen. Ich möchte es auch nicht zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich bin deine Mutter und kein Roboter. Und aus dem Grund möchte ich, dass es so und so läuft. Und ich bin auch bereit, das durchzusetzen. Mhm. Und ich finde, es ist eine wichtige Rückmeldung an Kinder zu sagen, weißt du, ich wollte immer Kinder erziehen, wo ich nicht schimpfen und nicht schreien muss und dass ich jetzt schimpfe und schreie oder eine Tür zuhalte, das ist für mich richtig, richtig anstrengend. Und ich finde es total doof, so wollte ich es nicht haben. Mhm. Aber Mauselein, ich bin total bereit, es zu tun, weil ich glaube, dass wir das gerade brauchen. Mhm. Und das strengt mich an. Mhm. Aber wenn du das brauchst, hol ich's aus dem Werkzeugkoffer.
Das ist irgendwie liebevoll. Also dieses liebevoll ankündigen, was passieren wird, ist vielleicht echt auch ein guter Schlüssel.
Und was ich auch glaube, ist, und da darf man sich, glaube ich, auch nicht drin verirren, zu hoffen, dass wenn die Kinder verstehen, wie blöd ich mich dann fühle, dass sie dann ihr Verhalten deswegen regulieren können. Ich würde mal andersrum sagen, die meisten Kinder würden ihr Verhalten bestimmt regulieren, wenn das Gefühl der Eltern das führende Element in ihrem Wutausbruch wäre. Aber für die Kinder ist es ja selten ein etwas zwischen mir und dir. Es ist ja häufig ich mit mir, die gerade nicht zurande kommt. Und ich mit mir, die gerade ihren Weg nicht findet. Mhm. Und ob meine Mutter sich dann schlecht fühlt oder nicht, ist nachrangig. Und deswegen ist es auch, also das, immer dieses Gefühl von Eltern, ich bin enttäuscht von dir. Ich habe dir doch gesagt, wie traurig ich bin. Jetzt machst du es trotzdem. Du bist nicht der Fixstern im Leben deines heranwachsenden Kindes.
Du hast es auch mal so schön gesagt. Du hast gesagt, Empathie bedarf auch der Fähigkeit, aus mir herauszutreten und an dir teilzunehmen. Und manche sind sich schon anstrengend genug.
Habe ich das gesagt?
Das hast du gesagt.
Mein Gott, ich muss mir mal selbst...
Bist du so klug, oder?
Nein, Wahnsinn.
Nein, aber das fand ich, deswegen habe ich das auch noch so im Wortlaut in mir, weil ich da ganz oft in unserem Familienalltag dran denke, weil ich das ja auch... nicht so ein grundsätzliches Ding finde, sondern auch ein situatives. Wenn ich diese Fähigkeit brauche, aus mir heraus zu treten und an dir teilzunehmen, das wird ja komplett ad absurdum geführt, wenn du dem Kind beim Rumwüten zusiehst. Da kannst du ja gar nicht also verlangen, dass es aus sich heraustritt und an dir teilnimmt in dem Moment. Dass sie es später machen, hat sie ja geschrieben. Dann können sie teilnehmen. Also hat sie grundsätzlich ja schon viel richtig gemacht, weil die können an anderen teilnehmen und können empathisch sein. Jetzt ist eigentlich eher die Frage, das sind keine verkehrten Kinder. Das ist ja nur dieses, wie können die in dem Moment vielleicht aus der Situation genommen werden?
Aber weißt du, ich will noch was zu Grenzen dabei sagen. Ne? Also die Frage ist, wie eng sind die Grenzen gesteckt? Mhm. Und es hört sich so an, als ob die Kinder sehr breite Grenzen haben und da drinnen ganz schön frei drehen. Mhm. Und ich würde mal vermuten, bei einer 9-Jährigen tut die Mutter ihren großen Gefallen, die Grenzen enger zu stecken, damit sie gar nicht erst so durchdrehen muss, sondern viel schneller an Grenzen kommt, ohne auf 180 hochgezogen zu sein, sondern vielleicht bei 60. Man schon sagt, du in der Stadt 50, 60 ist schon zu viel. Mhm.
Und was macht man dann? Also wenn man das so spürt, wie separieren oder?
Viel früher reagieren. Also viel früher schon sagen, das ist mir schon zu viel. Mhm. Also ich weiß was, die Straße sind wir schon tausendmal runtergefahren. Wir wissen beide, das endet im Vollcrash. Wir hören jetzt hier auf.
Und wenn das Kind weitermacht?
Ja, dann gehe ich ins Wohnzimmer und sage, wenn du wieder sprechbereit bist, kannst du gerne kommen, aber ich stehe dafür nicht zur Verfügung.
Die Kinder sind ja jetzt auch alt genug und das ist ein Vorteil, finde ich, von pubertierenden Kindern, dass man sich selbst zurückziehen kann. Man muss nicht mal so einen Quatsch machen wie, du gehst jetzt auf dein Zimmer, sondern, also das habe ich im Moment so ein bisschen die Situation, dass ich ja noch ein sehr kleines Kind habe und ich ganz schlecht mich verpieseln kann, wenn mir danach ist mit den Großen. Weil ich habe oft dieses Gefühl von, ich steige hier aus, aber ich kann nicht aussteigen, weil ich hier gerade mit einem Vierjährigen puzzle.
Ja.
Das Gute ist, wenn das jüngste Kind ist 9, das heißt, sie kann sich einen Mantel nehmen und kann sagen, ich gehe eine Runde spazieren und da gehe ich jetzt alleine spazieren.
Weißt du, was sie noch gesagt hat? Und das interessiert, die hat ja noch eine 14-Jährige, wo das nicht so ist.
Mhm.
Und ich finde das immer ganz interessant. Vielleicht hat sie es auch schon gemacht. Die Geschwister in der Familie sehen manchmal etwas, was ich selber nicht sehen kann. Und das würde mich sehr interessieren, was sagt die 14-Jährige darüber, was da eigentlich passiert und los ist. Und auch interessant, was ist mit der 14-Jährigen, dass sie das nicht tut?
Ist ja manchmal auch einfach Charakter, ne?
Ja, auch Charakter, aber es wird auch, also ne, wir sind ja immer ein ganzer Haufen, der sich dynamisch gegenseitig bedingt. Aber es wäre eine ganz interessante Frage. Mhm. Und ich würde auch nochmal mit den anderen beiden sagen, mir Sorgen machen und sagen, das ist echt übermäßig, was ihr hier tut.
Mhm.
Und ich würde fast sagen, vielleicht ist auch mal eine Familienberatung ganz okay. Mhm. Sich mal eine Erziehungsberatungsstelle zu wenden, die gibt es in Deutschland an jeder Ecke, ist kostenfrei und voll nett. Mal sagen, Mensch, wir brauchen da mal Unterstützung. Also Mama hilft dem 9- und dem 12-Jährigen, der offizielle Anstrich zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Und wir gehen jetzt irgendwo hin und verleihen dem Problem, das wir haben, auch ein Gewicht.
Mhm. Was ist das, dass Eltern dazu veranlasst, immer wieder so die Grenzen so zu weiten? Also irgendeine Angst ist da ja dahinter, den Kindern was Böses zu tun, wenn ich die einenge, ne? Um das mal negativ zu sagen. Aber was befürchten die und was würdest du denen dazu sagen? Zwei Fragen wieder.
Schon wieder. Aber es ist so, das kann ich dir gar nicht beantworten, weil es so viele unterschiedliche Gründe dafür gibt. Aber ich habe gerade nochmal dran gedacht, wenn die Kinder Babys sind, dann machen wir die in den Pucksack.
Macht man nicht mehr, habe ich gelernt.
Ach, Tatsache.
Mhm.
Na, aber viele Kinder mögen das ganz gerne, wenn die gehalten sind und dicht sind. Und die Frage kann man sich selber stellen, wenn mein Gegenüber mich in den Arm nimmt, wie dicht mag ich eigentlich in den Arm genommen werden, dass ich das Gefühl habe, oh, ich bin gehalten, das ist schön, da ist eine angenehme Dichte und Wärme. Und das sind eigentlich die Grenzen, die wir für unsere Kinder suchen. Ich glaube, was häufig passiert, ist, dass wir verwechseln, was wir uns als Erwachsene wünschen, nämlich größtmögliche Autonomie. Und es ist nicht unbedingt das, was Kinder sich wünschen, weil wir immer nur so viel Autonomie abkönnen, wie wir auch selber tragen können. Denn Binsenweisheit, ja, aber mit Freiheit geht Verantwortung einher. Und je mehr Freiheit ich als Erwachsene habe, desto mehr Verantwortung trage ich auch. Und Kinder und Schulkinder und Pubertierende können häufig die ganze Verantwortung noch gar nicht tragen, die wir ihnen mit dieser ganzen Freiheit eigentlich zumuten. Also wäre der Trick eigentlich, den Kindern so viel Freiheit zu geben, wie sie Verantwortung tragen können. Und ich glaube, das verpassen Eltern manchmal und orientieren sich eher an den eigenen Bedürfnissen als an den Möglichkeiten der Kinder. Das ist zumindest meine Theorie dazu.
Ja, finde ich gut. Und ich glaube auch, dass es gut ist, dieses, was brauchst du von mir, damit das gar nicht so weit kommt, in einem ruhigen Moment mal zu fragen.
Und dann kommt vielleicht auch nicht das Pferd. Und es sind nicht alle Kinder so, so reflektiert, dass sie das sagen könnten.
Naja, aber zum Beispiel ich habe zum Beispiel meinen Sohn letztens gefragt, da war er so stolz, hat gesagt, guck mal, ich habe mich jetzt ganz alleine hingesetzt, habe alle meine Hausaufgaben gemacht, bin jetzt schon fertig und so, das ist nicht unbedingt seine Art, war ganz stolz. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, habe ich gesagt, möchtest du das immer so, dass ich dich einfach machen lasse oder möchtest du erinnert werden? Boah, ich will erinnert werden, hat er gesagt, weil ihm total klar war, das war ein heller Moment in meinem Leben, aber das mache ich ganz sicher nicht jeden Tag.
Ja, aber es könnte ich immer, manchmal brauchen die Kinder etwas von uns, was sie nicht haben wollen. Und trotzdem brauchen sie es. Und mal zu, immer so viel zu der Fehleranfälligkeit von Erziehung. Das ist ein ewiges Miteinander austarieren. Vor, zurück, ein bisschen so. Ah, jetzt haben wir es gerade. Ah, nun passt es nicht mehr. Vor, zurück, ein bisschen so. Ah, jetzt haben wir es gerade jetzt nicht mehr. Und das muss man miteinander ausbaldowern von sehr unterschiedlichen Eltern zu sehr unterschiedlichen Kindern. Da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Sondern das ist aber auch eine Freundlichkeit, mit dem eigenen Scheitern einzugehen und die Verantwortung zu übernehmen als Eltern und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für den Fehler, der in dem Verhalten stecken könnte. Und nicht sagen, es muss immer richtig sein, sagen, das kann auch ruhig falsch sein, aber so entscheide ich es jetzt.
Mhm. Weißt du, dass es in der Literaturwissenschaft und in der Medienwissenschaft gibt es ein Need und ein Want. Also wenn du ein Drehbuch schreibst, dann gibt es immer etwas, was der Protagonist braucht und etwas, was er will. Und meistens steht das total im Gegensatz zueinander. Und ich merke immer wieder, dass das im Leben und in der Kindererziehung ganz oft so ist, dieses Need und dieses Want. Und das kann man total schön ins Leben übertragen.
Das sind immer diese schleimigen Filme, die man gucken muss. Nee,
alle Filme sind mit Need und Want. Du kannst es total, kennst du Findet Nemo?
Ja.
Da ist es super. Was will der Vater? Er will möglichst besonders beschützend seinen kleinen Nemo vor allem bewahren, was ihm an Unheil zustoßen kann. Und je mehr er das versucht, desto dramatischer wird alles. Und sein kleiner Nemo hat dann die größten Probleme am Ende, auch aufgrund seines Verhaltens. Was er aber eigentlich braucht, ist die Fähigkeit, seinen Nemo loszulassen. Und ganz am Ende schafft er es dann endlich, weil Nemo sagt, vertrau mir, Papa, ich habe hier einen Plan. Und in dem Moment, in dem er diese Flosse loslässt, schafft es dieser Nemo, alle zu retten und ganz groß zu sein und ganz toll zu sein und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und das ist ein cooles Beispiel für Need und Want. Und ich glaube, dass das in Beziehungen ganz oft ist mit Kindern, dass die Kinder meinen, etwas zu brauchen, was sie gar nicht wirklich brauchen. Also das zu unterscheiden, ist total wichtig.
Genau, aber man weiß es eigentlich nicht. Es gibt so einen ganz coolen systemischen Typen, das, wie heißt er denn? Vaga von Kibbet heißt er. Der sagt immer so hübsch, die Lösung ist der beste Fehler.
Jetzt muss ich denken, jetzt lade ich.
Nein, okay, aber zu sagen, es gibt kein fehlerfrei.
Ach so, meinst du,
ja. Es gibt auch kein fehlerfrei in der Erziehung, es gibt kein fehlerfrei in nichts. Aber sagen wir, ich bin einmal, also die Bereitschaft, Fehler einzugehen, sagen, das macht uns ja erst frei und handlungsfähig.
Stimmt, hat es Jesper Juhl hat doch gesagt, die besten Eltern, die er kennt, machen täglich mindestens 20 schwere Fehler.
Wow.
Fand ich gut.
Aber weil ja voll so, die schlechte
ist
Mutter.
Total entlang. Wieso hast du 25 gemacht oder keine? Nee, aber das ist ein total entlastender Gedanke.
Ja, ja, also liebe Mama, mach Muck de Dörr Show, sagt man in Norddeutschland.
Da bin ich zu süddeutsch.
Mach die Tür zu.
Ach so.
Setz die Grenze, plane das mit den Kindern und sag sehr deutlich, so will ich das. Und ich würde wirklich überlegen, mit denen offiziell ein Gespräch zu führen, wo man sagt, so, da brauchen wir Hilfe, so wird es sein. Und da sind Erziehungsberatungsstellen wirklich total gute Anlaufstellen.
Ja, und Kinder machen einem ja nach. Wenn ich nicht für mich sorge und nicht aufpasse, dass ich ordentlich behandelt werde, wie will sie diesen Kindern beibringen, dass gerade die Töchter oder so, dass die sich in einer Beziehung nicht irgendwann selbst vors Schienbein treten lassen und sagen, das ist ein erlaubtes Ding.
Jetzt nicht keine katastrophisierenden Gedanken.
Aber Elke, ich finde das total wichtig, weil du ja schon auf das Leben vorbereitest. Und ich finde es wichtig, nochmal zu wissen, als Eltern darf man sich doch nicht wie ein Stück Schlamm benutzen lassen oder behandeln lassen, weil das ist ja schon was man zeigt, wie es geht.
Na, also gut, wir drehen jetzt noch eine Schleife, also hole ich noch mal kurz Luft.
Bitte.
Die Kinder sind ja auch hilflos in dieser Wut. Also man trifft selten Kinder, die gerne auf ihre Eltern eintreten. Mhm. Die haben auch Schwierigkeiten, sich zu regulieren. Und die brauchen Unterstützung in der Selbstregulation oder müssen sich selbst lernen zu ergreifen und sich zu regulieren. Gegenwärtig ist das nicht optimal gelöst. Also Frage bleibt ja dabei, die Kinder sind genauso überfordert wie die Mutter. Und sie haben sich in etwas, in einem Ritual festgebissen, das nicht hilfreich ist, außer dass irgendwann alle erschöpft zusammenbrechen. Darum die Frage, weil die sind nicht stark, auch wenn die stark auftreten, die Kinder. So, was brauchst du, um dich besser regulieren zu können? Was brauchst du, um stärker zu werden? Weil ich glaube, dass wenn du dich regulieren kannst, du glücklicher bist, als wenn du so wild um dich schlägst.
Ja.
Ich würde jetzt noch nicht mal so weit gehen für, weil ich nehme an, dass die das mit ihren Freundinnen nicht macht.
Mhm.
Genau. Also was musst du lernen? Wo kannst du das lernen? Und wo fordere ich dir einfach die Hülle eines Verhaltens ab und zähle darauf, dass sie sich emotional auf die Dauer von innen füllt?
Ich liebe es, Elke.
Das ist der, das, du weißt, das ist der geschützte Spruch für McDonald's. Das ist,
ich liebe es.
Ja, haben die einen Trademark drauf gesetzt.
Super. Also,
lass
ja
mich dein Cheeseburger sein.
Nein, ich liebe es, weil du das immer so, du sagst einen Satz und dann ist der immer so, ja, okay, ist wieder so ein Satz.
Ich kann dir mal was sagen, das findest nur du bei mir zu Hause, sagen alle, oh, Mama, mach den Kopf zu.
Weil du wie so ein lebender Sprüchekalender durch die Gegend läufst und alle so Tür knallen.
Bis naja, die Zage bricht, genau.
Ja, ja, du, es ist ja immer so, ne, das, was man nach außen, also von außen hört, was man toll macht, ist
der
nach
Prophet
innen immer am
gilt
nervigsten.
In seiner Heimat nicht.
So ist es. Trotzdem glaube ich, dass deine Kinder sehr viel Glück haben mit dir. Und falls sie es vergessen haben, spielst sie ihnen nur mit
das,
vor.
Das nehme ich auf und spiele ihnen zu Hause.
So, deine Kinder haben sehr viel Glück mit dir, Elke. Jetzt.
Sag mal, ob mein Mann auch Glück mit mir hat. Ich muss das einmal für alle aufnehmen.
Dein Mann hat auch sehr viel Glück mit dir. Da bin ich mir unsicher. Unsicherer. Ich weiß ja nicht, wie du mit ihm so bist. Aber deine Kinder auf jeden Fall. Alle haben Glück mit dir. Ich habe Glück mit dir. Wir haben alle Glück.
Wir haben alle Glück mit uns. Ist das Leben nicht schön?
Es ist wunderschön. So, jetzt hören wir auf. Wir lieben es. Und falls ihr es auch liebt und Elkes Antwort auf eure Frage hören möchtet, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin.
Alles Liebe aus Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.